Stefan Niggemeier über Medien.
Tag Chef, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Alexandra Föderl-Schmidt. Die ist sie eigentlich noch stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung?
Es heißt, sie hat sich bis zur Aufklärung der Vorwürfe aus dem operativen Tagesgeschäft zurückgezogen. Das heißt, ich glaube, den Titel, wenn man so nennen mag, hat sie noch. Meine Prognose wäre, dass sie das vermutlich nicht bleibt. Also ich habe da jetzt keine internen Einblicke, aber es wirkt schon alles ein bisschen so, dass man sie also ganz bestimmt nicht entlassen wird. Dazu gibt es auch, glaube ich, keine Veranlassung, aber dass sich vielleicht doch diese Position dann in Zukunft nicht mehr eignet.
Ich fange mal am Anfang an. Also die mutmaßliche noch Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung hatte einen Skandal am Hals. Sie soll abgeschrieben haben. Worum ging es da genau?
Ja, es schon das Wort Skandal ist strittig, aber tatsächlich soll sie abgeschrieben haben. Also es gab tatsächlich Vorwürfe gegen sie, dass in ihren Texten sehr viele Inhalte aus anderen Texten drin sind, dass sie, ohne es kenntlich zu machen, Material benutzt, sei es von Nachrichtenagenturen, ohne das irgendwie anzugeben, sei es von Internetseiten, also wenn man irgendwie eine Definition hat von einem, weiß ich nicht, jüdischen Feiertag oder so, dass sie die einfach mehrere Sätze wörtlich übernimmt von einer Internetseite von einem, ich glaube, einem jüdischen Museum war das in dem Fall, auch einzelne Sätze, Zitate, Beschreibungen, Ideen von Kollegen aus anderen Artikeln. Das ploppte auf und interessanterweise auch als erstes bei uns. Also wir haben diese Hinweise bekommen, auch anonym, Ende letzten Jahres auf so, da kam so, wie man so manchmal so Hinweise kriegt, kam gleich so mit Verweis auf diverse Stellen, guck mal hier, mit dem Vorwurf auch so ungefähr, sie habe auch intern den Ruf, so eine Schreibmaschine zu sein, die schreibt, das ist unstrittig, dass sie sehr, sehr, sehr produktiv ist. Und der Vorwurf ist, dass das halt nur dadurch geht, dass sie halt, ich sag jetzt mal an dieser Stelle Abkürzungen, das ist jetzt, kann man noch diskutieren, ob das nicht schon eine Verharmlosung ist, aber dass sie an manchen Stellen einfach Dinge schneller macht und deswegen einfach vielleicht ein bisschen mit Copy and Paste arbeitet. Ich habe das damals bekommen und habe mir das angeguckt und fand das nicht so schlimm. Ich bin tatsächlich dem damals, oder wir von Übermedien insgesamt, wir sind dem nicht weiter nachgegangen, weil man sah schon, ja, das war nicht ganz sauber, aber zumindest die Belege, die wir damals hatten, war jetzt für uns eher so die Kategorie, haben jetzt nicht das Gefühl, dass das, jetzt kommt das Wort Skandal, so skandalträchtig ist, dass es sich lohnt, das aufzuschreiben. Das hat der Medieninsider, das ist so ein Branchen-Online-Magazin auch, hat das anders gesehen und hat es tatsächlich aufgeschrieben und hat auf verschiedene dieser Stellen dokumentiert.
Hatten die andere Quellen als ihr? Oder
ich glaube nicht, aber das weiß ich natürlich nicht. Weder sag ich, wer unsere Quelle war, noch weiß ich, wer die Quelle vom Medieninsider war. Das ist natürlich dann alles anonym. Ich nehme aber mal an, dass das dasselbe ist. Es kann natürlich auch immer sein, wenn es wirklich stimmt, dass sie intern da auch schon umstritten war, dass einfach verschiedene Leute dann Dinge sammeln und irgendwie rumschicken. Keine Ahnung. Und der Medieninsider hat es tatsächlich aufgeschrieben. Die haben es damals auch nicht einen Skandal genannt, aber hatten schon so die Überschrift, schreibt die Vizechefin der Süddeutschen ohne Kennzeichnung ab. Und also, die haben auch das Wort Plagiat nicht benutzt, aber da ist natürlich genau dieser Kernvorwurf drin, dass sie Dinge abgeschrieben hat, ohne das kenntlich zu machen.
Warum hat dieses Ding dann im Nachgang dieser Veröffentlichung derart hohe Wellen geschlagen? Weil eigentlich ist das ja Medieninsider, eigentlich ist es ja so ein, ja, ist eigentlich eine Insider-Geschichte, ne? Zwischen dir und mir. Ja,
okay, wie der Name schon sagt.
Ja.
Und die hatten auch, also Medieninsider hatte auch diese konkreten Beispiele. Das heißt, wenn man sich das angeguckt hat, konnte man sich natürlich auch selber die Meinung bilden. Ich sag dir mal eins dieser Beispiele, die bei Medieninsider am Anfang auch standen. Sie hatte geschrieben, in einem Interview mit dem Magazin Vanity Fair im Oktober 2014 bestätigte Hamas-Führer Ismail Haniyeh, der sich vermutlich ganz anders ausspricht, die Existenz dieser Tunnel, dieser Hamas-Tunnel und das Ziel, israelische Soldaten aus dem Hinterhalt anzugreifen, sprach dabei aber von einem Mittel der Selbstverteidigung. Das ist so ein Satz, der steht fast wörtlich in einem Weltartikel von 3 Jahren vorher. Mhm. Und das ist so ein Ding, wo du denkst, das ist vermutlich kein Zufall, das sieht schon sehr aus, als ob es Copy und Paste ist. Es ist aber auch ein Satz, an dem, also der jetzt im Grunde ja auch selber nur verweist auf eine andere Quelle, dass es da ein Interview gab.
Es ist recht wenig Schöpfungshöhe drin, ja.
Die Schöpfungshöhe ist ungefähr null. Und das ist so ein Beispiel dafür, wo ich auch, ich finde, wenn man sich das anguckt, kann man sagen, ja, das spricht jetzt vielleicht nicht gerade für so eine tolle Arbeitsweise, wenn du das Gefühl hast, dass da jemand wirklich, also wörtlich mit Copy and Paste arbeitet. Aber es ist auch an der Stelle, wo im Grunde so mehr oder weniger nur so Fakten dran stehen. Das ist so die Ebene, wo ich auch denke, so, ja, man kann sich das angucken, man kann das schlecht finden. Das ist aber erstmal kein Skandal. Der Skandal wurde es dadurch, dass das dann skandalisiert wurde, nämlich in dem Fall von News.
Das ist dieses Hassportal von Julian Reichelt.
Genau. Und die sahen die Chance, gemeinsam mit einem dieser sogenannten Plagiatsjäger das Ganze maximal zu skandalisieren. Ich weiß jetzt auswendig nicht mehr, in welcher Reihenfolge, ob erst News oder erst der Plagiatsjäger. Insgesamt ergab das aber eine Gemengelage, vor allem halt verstärkt durch Social Media, dass du plötzlich eine Geschichte hattest, aha, da wird also im großen Stil plagiiert bei der Süddeutschen und das ist jetzt der Dreh, mit dem das so politisch wird, ausgerechnet die Süddeutsche, die nicht lange vorher Plagiatsvorwürfe gegen Alice Weidel veröffentlicht hat. Da gab es ein paar Monate vorher die Geschichte, hatte die Süddeutsche exklusiv tatsächlich eine Untersuchung bei der Universität, wo Alice Weidel ihre Dissertation geschrieben hat. Und da gab es auch Hinweise und Vorwürfe und Verdachtsfälle und Stellen, die auffällig waren. Und darüber hat die Süddeutsche auch ziemlich groß berichtet. Und das stellte sich dann nach der Prüfung der Uni raus als, okay, das war nicht alles ganz sauber, aber es erreicht nicht wirklich den Fall von Plagiat, sodass wir jetzt den Doktortitel aberkennen müssen. Das war der Hebel, und ich erkläre das jetzt so, es klingt so ein bisschen kompliziert, wenn ich das erkläre, es ist auf Social Media ganz leicht. Auf Social Media wird daraus die Geschichte, ausgerechnet die Frau, die Alice Weidel falsche Plagiatsvorwürfe gemacht hat, plagiiert selber.
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, gibt's ja so einen komischen Spruch.
Ja, und in dieser Verkürzung, um es einmal noch zu sagen, in dieser Verkürzung ist das natürlich Quatsch, auch schon, weil Frau Föller-Schmidt gar nicht selber diejenige war, die das gemacht hat. Und ich würde sagen, weil die Süddeutsche damals sauber berichtet hat. Also ja, die haben schon eine sehr große Geschichte daraus gemacht. Die haben aber mit allen Beteiligten gesprochen, die haben das dokumentiert und die haben auch am Ende zugegebenermaßen sehr viel kleiner berichtet, als die Uni entschieden hat. Ja, war nicht so richtig sauber, aber war auch kein Plagiatsfall.
Von all dem mal abgesehen, wäre diese Gleichsetzung Föller-Schmidt und Weidel, wäre die überhaupt angemessen? Immerhin gehört Weidel zur Legislative dieses Landes und Föller-Schmidt schreibt nur in Zeitungen. Also für mich ist das ein Unterschied. Ich weiß noch nicht, ob der berechtigt ist, diesen Unterschied zu machen.
Also an der Stelle würde ich den Unterschied nicht machen, okay. weil ich schon finde, dass da auch Journalistinnen, die sowas öffentlich machen, da auch eine sehr große Macht und Verantwortung haben. Das finde ich erstmal legitim. Es gibt an einer anderen Stelle nochmal einen großen Unterschied. Ist denn ein Plagiat im Journalismus dasselbe wie in einer Dissertation, wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit? Bei Föderl-Schmidt kam jetzt verschärfend noch dazu, dass es auch Vorwürfe gab gegen ihre Dissertation. Da hat die Uni auch inzwischen gesagt, so, nee, das ist irgendwie okay, das haben wir geprüft. Aber damit sind wir so bei einer Kernfrage dieses ganzen Dings. Ist eigentlich ein Plagiat in wissenschaftlichen Arbeit dasselbe wie im Journalismus?
Die stelle ich dir gleich nochmal. Das Ding ist ja derart eskaliert, dass es zumindest den Verdacht gibt, dass Föderl-Schmidt auch noch einen Suizidversuch unternommen hätte. Das war für manche Leute dann schon wieder ein Schuldeingeständnis. Hat Föderl-Schmidt sich selbst zu dem Teil eigentlich irgendwann mal geäußert?
Nein. Es kursiert eine Mail von ihr, aus der man schon irgendwie schließen kann, dass das eine große Krise für sie war. Es spricht viel dafür, dass das ein Suizidversuch war. All das ist ab der Stelle, wo sie zum Glück lebend gefunden wurde, auch einfach ihre Privatsache. Aber ich glaube, man darf schon zu Recht davon ausgehen, dass es da einen Zusammenhang gibt und das Ausmaß der Beschimpfung und des Hasses, den sie da auf Social Media erlebt hat und auch News, die immer und immer wieder nachgelegt haben, das war wirklich gigantisch.
Hat irgendjemand dieser Ankläger bei ihr um Entschuldigung gebeten irgendwann?
Nicht, dass ich wüsste, vor allem, weil die ja auch, glaube ich, nach wie vor der Meinung sind, dass es diese Plagiate gibt. Also da sind wir jetzt so auf der Ebene, was ist jetzt am Ende eigentlich dabei rausgekommen? Aber auch da gibt es natürlich unterschiedliche Interpretationen.
Ja, die SZ hatte eine Kommission eingesetzt, das alles zu untersuchen. Letzte Woche hat die ihren Bericht vorgelegt und im Grunde Föderl-Schmidt vom Plagiatsvorwurf freigesprochen. Was genau steht drin im Bericht? Ich vermute, du hast ihn gelesen.
Den habe ich gelesen und auch vor mir liegen. Es ist halt wirklich ein bisschen komplizierter. Also die Kommission sagt, dass es kein Plagiatskandal ist. Dieser Vorwurf ist aber tatsächlich vor allem halt von News und Co. erhoben worden. Das heißt, es ist so ein bisschen merkwürdig, es jetzt daran zu messen. Es ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil dadurch ist halt der Fall auch so bekannt geworden. Aber der ursprüngliche Vorwurf war halt, dass sie abgeschrieben hat, ohne die Quellen zu nennen. Dafür gibt es tatsächlich viele Hinweise. Die Kommission ist nicht zu dem Ergebnis gekommen, dass Füller-Schmidt da im großen Stil irgendwie sich beim geistigen Eigentum von anderen bedient oder dass sie auch so die Absicht hat zu täuschen. Es gibt aber eine ganze Menge Fälle, oder es sind zumindest, glaube ich, 2 Dutzend, wo sich schon so Fragen auftun und wo die Kommission am Ende auch festgestellt hat, also die Kommission formuliert es negativ. Keine Hinweise fanden wir darauf, dass Füderl-Schmidt methodisch die journalistische Leistung von anderen in einer Weise kopiert hätte, ohne die ihre eigenen Texte keine Gültigkeit gehabt hätten.
Mhm.
Das ist natürlich eine merkwürdige Latte, sozusagen, okay, sie hat irgendwie Sachen übernommen von anderen, aber nie so schlimm, dass im Grunde...
Stilistisch unsauber, aber nicht zum Geldverdienen geeignet.
Ja, so ungefähr. Und die Kommission sagt schon auch, dass es einen Verstoß gegen journalistische Richtlinien gab. Und ich glaube, es gibt im Grunde, wenn wir so fragen, ist dieser Bericht eigentlich ein Freispruch, ist halt die Frage, wie die Anklage lautete. Wenn die Anklage lautete, schlimme Plagiate, sagt die Kommission nein. Journalistische Standards, sagt die Kommission, naja, schon gelegentlich schuldig. Und wenn man dann jetzt noch den Standard nimmt, dass sie stellvertretende Chefredakteurin ist bei einem Blatt wie die Süddeutsche, das an sich selbst höchste Ansprüche erhebt, von dem die Leser höchsten, besten Journalismus erwarten dürfen, da gibt es dann schon eine Menge Fragen, wo man sagen kann, ist das eigentlich einer stellvertretenden Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung würdig, wenn die sich relativ großzügig bedient bei allem, was so irgendwie Fakten ist und was so Satzbestandteile sind, wo man sagt, ja, keine Schöpfungshöhe, aber das nehme ich alles mal da rein. Also das, was so verkauft wird als Autorenstück, so heißt das irgendwie immer bei der Süddeutschen, wenn das dann doch einfach recht freihändig auch umgeht damit, dass man hier und da sich so Sachen kopiert hat, dass man sich Ideen irgendwie besorgt hat. Es gibt auch den Vorwurf, dass sie im Grunde so nachgereist ist. Es gab, irgendjemand hat einen Bericht gemacht über ein Museum oder so und dann ist sie da später hingefahren und hat das selber auch besucht und hat selber irgendwie diese Geschichte geschrieben. Dadurch erklärt sich teilweise auch, wohl offenbar auch nachvollziehbar, dass sie die gleichen Zitate hat von Leuten, die sie da getroffen hat. Weil die Leute, wenn du mit irgendwelchen Fachleuten oder Experten sprichst oder auch Leuten, die häufiger in Medien sind, sagen die dasselbe, wenn du die dasselbe fragst. Das heißt, es gibt mehrere solche Stellen, wo sie offensichtlich den Vorwurf entkräften konnte, dass sie das nur abgeschrieben hat, weil sie nachweisen konnte, sie hat selber mit den Leuten gesprochen. Du kannst aber dann auf so einer anderen Ebene als Leser der Süddeutschen auch sagen, erwarte ich nicht eigentlich von meiner Zeitung mehr, als dass die nochmal dahin reist und mir das nochmal aufschreibt, was schon mal woanders stand.
Irgendwas bleibt ja immer hängen. Was wird hängen bleiben? Was kann man Füderl-Schmidt wirklich vorwerfen?
Man kann ihr auf jeden Fall vorwerfen, dass sie mindestens sorglos war und dass sie wirklich dachte, dass man es so genau mit Quellenangaben nicht nehmen muss. Das sind oft Quellenangaben, die jetzt nicht so problematisch sind. Also es geht zum Beispiel darum, dass sie sich sehr großzügig auch bei ihren eigenen Artikeln bedient hat bei Agenturmaterial. Das ist einerseits völlig okay dafür, das muss man vielleicht auch Leuten erklären, dafür gibt es Nachrichtenagenturen, damit sich Medien da bedienen können, damit die eine Grundlage haben. Und das ist absoluter Standard im Geschäft, im journalistischen Geschäft, dass du diese Agenturen nimmst und entweder 1:1 ins Blatt hebst oder vielleicht auch dir Mühe gibst und die umbaust und noch Sachen selber verbindest oder so, aber dass das im Grunde Rohmaterial ist, dessen du dich bedienen darfst. Frage ist es nicht eigentlich korrekt, das dann anzugeben? Also das ist jetzt kein juristischer...
Aber steht das nicht dann in der Regel da? Steht da nicht? Also Niggemeier und DPA, ja, in der Klammer?
Ja, außer in der Süddeutschen.
Okay. Also
die Süddeutsche hat es ohnehin gerne nicht gemacht. Und Frau Föderl-Schmidt hat es wohl besonders großzügig nicht gemacht. Und das entstand wohl daraus, also man kann diesen Teil in dem Kommissionsbericht so ein bisschen, der schildert so ein bisschen, da steht irgendwie drin, dass sie insbesondere nach dem Hamas-Überfall auf Israel, also sie war früher Israel-Korrespondentin, sie war da jetzt Nachrichtenchefin und stellvertretende Chefredakteurin und hat offensichtlich gedacht, so, das ist jetzt, hier muss ich jetzt richtig produzieren und richtig mich ins Zeug legen und hat wahnsinnig viel Ausstoß gehabt. Und in dem Kommissionsbericht steht so ungefähr drin, das ist schön als Arbeitgeber so jemanden zu haben, so eine Arbeitnehmerin, die dann so richtig Gas gibt, aber eigentlich ist das in der Menge auch nicht durchzuhalten. Jedenfalls nicht, wenn du es halt sehr genau nimmst, auch diesen Anspruch als Autorenblatt, dann ist es irgendwie nicht durchzuhalten, sondern dann musst du dich halt freihändig bedienen. Sie sagt eher bei Fakten, also es geht jetzt gar nicht, diese Ebene geistiges Eigentum ist in den fast allen Fällen gar nicht, um die es geht, sondern wirklich zu sagen, naja, das ist hier doch irgendwie Fakten, das ist hier eine Zusammenfassung, das nehme ich und damit kann ich dann schnell meinen Artikel anreichern.
Das jetzt, ist das vielleicht ein Hinweis auf ein größeres Problem, also das über Föderl-Schmidt hinausgeht, zumindest bei der Süddeutschen?
Also es ist natürlich auch ein Hinweis auf grundsätzliche Fragen und Ansprüche, die wir haben an den Journalismus. Also bei der Süddeutschen scheint es zumindest ein Problem zu sein, dass man bis vor kurzem auch Agenturtexte gar nicht als solche ausgewiesen hat, weil man das, also ich kenne das so, es ist lange her, dass ich bei der Süddeutschen gearbeitet habe, aber ich weiß, dass das damals auch so ein bisschen immer eine Schmach war. Also als Süddeutsche schreibst du deine Sachen selber und bringst da keinen Agenturtext. Das war eigentlich der Anspruch, es ist wohl auch, wie es in diesem Bericht drin steht, im Layout der gedruckten Süddeutschen gar nicht vorgesehen, dass am Anfang nicht irgendwie eine Autorenzeile steht. Das ist einfach das Layout. Das kann natürlich keine Ausrede dafür sein, dass du am Ende nicht einfach darunter schreibst, zumindest mit dpa oder das im Text irgendwie erwähnst. Also das ist auf jeden Fall ein Versäumnis. Aber es ist natürlich wirklich eine grundsätzliche Frage, was haben wir denn für einen Anspruch an Journalismus? Also will ich wirklich, dass Reporter dann irgendwie los? Also natürlich denke ich gerade Reporter, dass wenn der da hingeht, dass der beschreibt, was er selber erlebt hat. Aber ist das, was einmal irgendwie aufgeschrieben wurde, dann irgendwie und was einfach als Tatsache etabliert ist, muss ich da immer zitieren, wie ich meiner wissenschaftlichen Arbeit machen muss? Oder gehe ich davon aus, dass ein Journalist für mich einfach wirklich ganz viele Quellen sichtet und durchsucht und daraus seinen eigenen Bericht irgendwie zusammenfasst? Was in der Praxis passiert, was ich glaube, was viel problematischer ist, es wird natürlich an jeder Stelle im Journalismus dauernd überall abgeschrieben, im Sinne von vervielfältigt, was andere schon mal irgendwie veröffentlicht haben.
Ansonsten würde der Herdentrieb doch auch gar nicht funktionieren, oder?
Genau. Also es ist so ein bisschen ein Luxusproblem, was an diesem Fall diskutiert wird. Ich glaube, das viel größere Problem ist tatsächlich, wie sehr Dinge verbreitet werden, ohne dass jemand die nochmal nachrecherchiert. Das ist aber, so wie ich es jetzt gesehen habe, überhaupt nicht der Vorwurf an Föderl-Schmidt im Sinne von, hier stand Quatsch und sie hat es einfach unbesehen verbreitet, sondern der Vorwurf an sie ist, hier stand was, was gar kein Quatsch ist, aber sie hat es wörtlich übernommen und die Quelle nicht genannt. Ich finde das absolut richtig, ich will das gar nicht kleinreden. Ich finde das richtig, insofern ist es auch gut, dass der Medien-Insider es ursprünglich aufgeschrieben hat. Ich finde es gut, darüber zu diskutieren, was sind da eigentlich die Standards. Aber das große Problem im Journalismus ist ein anderes, ist eine andere Form von Copy and Paste, nämlich wirklich, dass einfach automatisch übernommen wird, inzwischen von KI natürlich ganz leicht umgeschrieben wird. Das sind dann Dinge, die du womöglich nicht mal findest mit irgendwelcher Plagiatsoftware, wenn du der KI sagst, formuliert das bitte so gründlich um, dass die da nicht mehr, die Software das nicht mehr erkennt. Das ist aber, glaube ich, das viel größere Problem.
Das heißt, es gäbe auch am Ende, vor allen Dingen mit solchen KI-unterstützten oder KI-generierten Texten, gäbe es auch überhaupt keine Grenze des Abschreibens mehr. Das heißt, letztlich können wir diese Diskussion komplett vergessen,
nein,
oder?
Also, nein, wir wollen die Diskussion bitte nicht vergessen.
Ja, aber wie kann ich denn, weißt du, ich schlage meine Zeitung auf, ich sehe möglicherweise nicht, wie viel Teil des Texts irgendwo zwischendurch von einer KI erzeugt worden ist, umformuliert worden ist, damit es kein Schreiben 1:1 ist. Ich kann doch als Leser überhaupt nicht mehr Schöpfungshöhe eines Menschen von Schöpfungshöhe eines Automaten unterscheiden.
Okay, insofern hängen natürlich diese beiden Dinge, die ich jetzt gerade unterschieden habe, dann doch wieder zusammen, weil eine Antwort darauf wäre, es gibt Autorinnen und Autoren, denen ich traue. Wo ich sage, wenn die das aufschreiben, dann gehe ich davon aus, die haben das geprüft, die haben das zumindest selber gedacht, die kennen sich da aus.
Aber hast du Föderl-Schmidt vorher nicht vielleicht auch getraut?
Ja, aber das ist ja immer so. Also wir vertrauen Leuten auf hoffentlich guter Grundlage, solange bis wir Indizien dafür finden, dass es keine gute Grundlage ist. Also das finde ich, spricht jetzt nicht automatisch dagegen. Aber,
ich finde
aber,
schon.
Aber, ja?
Ja. Es ist ja die Süddeutsche Zeitung. Es ist ja nicht, die Zeitung heißt ja nicht Alexander Föderl-Schmidt, sondern es ist die Süddeutsche Zeitung. Der Süddeutschen Zeitung vertraue ich tatsächlich. Ich vertraue der. Jetzt ist die Süddeutsche Zeitung über Föderl-Schmidt beim Fuschen erwischt worden. Wie kann ich wissen, dass morgen nicht wieder was gefuscht ist und zwar so lange, bis es wieder jemand merkt? Das ist doch ein Riesenproblem. Wie löst man das denn?
Naja, indem man zum Beispiel diesen Fall gut aufarbeitet und entsprechende Konsequenzen daraus sieht. Also dieser Bericht ist in Auftrag gegeben worden von der Süddeutschen oder von der Chefredaktion. an dem kann man jetzt auch Dinge kritisieren, egal, aber es gab erstmal zumindest da einen Aufklärungswillen. Es gab als ersten Reflex, wenn man ehrlich ist, der Süddeutschen einen großen Willen der Skandalisierung, eine Gegenskandalisierung entgegenzusetzen und zu sagen, hier wird nur mit Dreck geworfen und das ist alles eine große Verleugnungskampagne. Das war nicht sehr geschickt, also auch im Sinne von Glaubwürdigkeit zu bewahren. Irgendwann haben die Kurve gekriegt und haben Föderl-Schmidt beurlaubt, um das zu prüfen, haben es prüfen lassen. Das sind alles Dinge, die sie dann jetzt erstmal tun müssen. Sie wollen jetzt interne Richtlinien verabschieden, wie man mit solchen Quellen umgeht, dass das auch nicht jeder Journalist einzeln entscheiden muss. Das sind natürlich alles Schritte, die idealerweise dir helfen, dieses Vertrauen wiederzugewinnen und vielleicht sogar mehr zu haben. Je nach, also das ist ja so ein Lieblingsthema von mir, dass Fehler eine ganz wunderbare Gelegenheit sind, Vertrauen zu gewinnen, dass du Leuten wirklich zeigst, guck mal, hier haben wir Mist gemacht, wir räumen das ein, wir versuchen die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen, damit transparent umzugehen. Da ist die Süddeutsche sehr, sehr schlecht drin. Da gibt es verschiedene Fälle, wo man sagen muss, stellen Sie sich gerade nicht gut an. Aber das ist halt die ganze Zeit ein fortlaufender Prozess. Aber an der Stelle, weil ich da nochmal drauf wollte, hängen wirklich ja diese beiden Sachen zusammen. Wem kann ich trauen, das, was ich vorhin gesagt habe, was vielleicht ein bisschen ein Luxusproblem ist, ob da eine Autorin, auch eine leitende Redakteurin ein bisschen fuscht oder sehr flüchtig arbeitet, es nicht so genau nimmt, das wäre natürlich wirklich der Punkt, ich kann denen trauen. Und wenn man diesen Bericht liest, merkt man halt an manchen Stellen so Sollbruchstellen im Journalismus. Also sie hat so ein paar Übernahmen, wörtliche Übernahmen aus irgendwelchen eher lexikalischen Beschreibungen auch damit gerechtfertigt, dass sie da ja nicht Expertin war. Sie hat irgendwie über Diamanten in Israel geschrieben und da gibt's so ein, zwei Absätze, die einfach wörtlich übernommen sind und man kann das so ein bisschen erklären damit, naja, sie ist jetzt nicht unbedingt Diamantenexpertin und dann ist es vielleicht keine gute Idee, da faktische Beschreibungen einfach zu versuchen, selber zu formulieren. Da übernimmst du die lieber von jemandem, der die schon mal fachlich richtig formuliert hat.
Oder ich rufe einen Diamantenhändler an und sage so mal, stimmt das, was hier steht? Und dann bin ich selber Experte.
Naja, aber bist du das wirklich? Also das bist du halt in so einem Alltagsjournalismus ja, dann trotzdem gut. Nicht.
Und vor allen Dingen mit dem Output, den du eben erzählt hast, den genau. Sie hatte. Ne?
Ja. Und ich kann das total nachvollziehen, diesen Gedanken. Ich glaube, das ist auch realistisch, dass gerade Auslandskorrespondenten natürlich nicht Fachleute sind für all die Themen, die die da bearbeiten. Ich kann diesen Gedanken total nachvollziehen, naja, das übernehme ich jetzt lieber aus einer Quelle und sei es Wikipedia, Klammer auf, immer schlechte Idee, Klammer zu. Aber verlass mich auf was, wo ich das Gefühl habe, hier hat das schon mal jemand durchdrungen. Den Gedanken kann ich total nachvollziehen. Aber wenn wir jetzt wieder bei dem großen Thema Vertrauen sind, möchte ich nicht eigentlich solche Artikel geschrieben haben von Leuten, wo ich denke, okay, die haben sich zumindest so eingearbeitet in das Thema, dass die fundiert so einen Text schreiben können. Aber realistischerweise in all dem, was in einer Zeitung jeden Tag drinsteht, ich weiß nicht, in wie vielen Fällen, ich ahne, in wie wenig Fällen die Leute, die das geschrieben haben, wirklich Fachleute sind für das Thema, was sie da behandeln.
Wenn man aus der anderen Richtung geguckt. Wir haben da ja jetzt eine Kampagne gesehen gegen Föderl-Schmidt, gegen die Süddeutsche Zeitung. Wenn es solche Vorwürfe gibt, die dann entweder bei dir oder beim Medieninsider abgegeben werden, Hinweise gegeben werden, wie sähe ein Umgang damit aus, der weniger rufschädigend ist?
Das ist eine gute Frage und ich habe darauf leider keine Antwort, weil ausgelöst hat das der Medieninsider und man könnte jetzt auch sagen, naja, das hätten die sich ja denken können, was dann jemand wie News daraus macht, inwiefern das irgendwie denen in die Hände spielt für eine Skandalisierung, die im ursprünglichen Ding noch gar nicht angelegt war. Aber was folgt dann daraus? Also sollen wir Geschichten nicht mehr veröffentlichen, die wir für problematisch halten? Kein Skandal, aber problematisch, weil wir wissen, dass die von der anderen Seite dann skandalisiert werden, dass wir irgendwelchen Leuten eine Munition liefern?
Kannst du nicht machen, nee.
Nee, aber wie kommen wir dann aus dieser Skandalisierungslogik raus? Auch dieser Bericht ist wirklich ganz rührend, weil der formuliert das selber. Über die Untersuchung im konkreten Fall hinaus möchten wir die Debatte versachlichen und dazu beitragen, dass Skandalisierungen zum Thema Plagiat im Journalismus vermieden werden. Super Idee, super Gedanke. Aber wie machst du das, wenn du weißt,
dass... Das steht da nicht drin, wie sie es vermeiden wollen.
Na, sie machen es dadurch doch... Entschuldige, der Satz geht weiter. Also okay. Deshalb geben wir am Ende Anregungen und Empfehlungen für, okay, wie es die SZ besser machen kann. Aber was natürlich nicht drin steht, ist, wie verhinderst du denn, dass du tust alles dafür, eine gute, sachliche, fundierte Debatte zu führen, die auch grau ist, wo du sagst, so, das hier war nicht in Ordnung, das hier war aber nicht so schlimm. Dieses ganze Differenzieren, ich finde es wirklich interessant, diesen Bericht zu lesen, aber tatsächlich hast du dann da draußen einen, ich sag jetzt einfach mal, Mob von Leuten, die sagen, ja, plagiert selber, ausgerechnet die, die unsere Alice Weidel Plagiate vorwirft, ist selber die größte Plagiatorin der Welt. Wie schirmst du dich ab dagegen, dass diese Leute die Debatte irgendwie bestimmen und vergiften natürlich,
indem du die Plattformen, auf denen sie unterwegs sind, um die Debatte zu vergiften, nicht mehr als seriöse Quelle ansiehst, dich nicht davon treiben lässt. Aber das müssten dann auch wieder sämtliche seriösen Medien so halten und irgendeiner wird immer ausscheren.
Ja, und die Leute sind natürlich trotzdem da draußen und ich glaube, diese Art Brandmauer, ich bin nicht sicher, ob die funktioniert. Also der Kollege Christian Meyer hat in der Welt irgendwie ziemlich differenziert darüber geschrieben, dass er meint, also der wies darauf hin, dass dieser Skandalisierungsvorwurf, dass es ein Plagiatskandal ist, dass der wirklich von seriösen Medien gar nicht erhoben worden sei. Also, dass das nicht rübergeschwappt ist irgendwie von News. Aber natürlich ist die ganze Aufregung rübergeschwappt, die Aufmerksamkeit für das Thema und die ganzen Leute in den sozialen Medien, die alle irgendwie krakeelen.
Aber sind das so viele, dass man sich von denen treiben lassen sollte? Oder überschätzen wir das auch?
Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, im Einzelfall immer wieder zu beurteilen. Wir führen diese Diskussion bei Übermedien auch regelmäßig, weil ich im Zweifelsfall derjenige bin, der irgendwie ankommt und sagt, auf Twitter reden alle ganz aufgeregt über. Und dann andere in der Redaktion auch völlig direkt sagen so, ja gut. Und
dann schalt Twitter aus, Stefan.
Ja, und es ist natürlich, ich glaube, es ist mal so, mal so. Mal siehst du, dass es einfach auch ein berechtigter Anlass für Aufregung gibt, wo man dann sagen kann, okay, vielleicht ist die Aufregung übertrieben, aber der Ausgangspunkt ist schon einer, wo man sagt, da ist was nicht gut gelaufen und dann können wir natürlich darüber berichten und sollten das auch. Und dann gibt es tatsächlich Fälle, wo es vielleicht besser wäre zu sagen, ja, okay, lass die sich aufregen. Wir entscheiden einfach für uns, dass wir müssen da nicht mitmachen. Es ist jetzt im besonderen Fall von Übermedien wirklich auch immer nochmal eine interessante Abwägung zu sagen, gerade wenn die alle so laut krakeelen, haben wir dann das Gefühl, es ist wichtig, dem was entgegenzusetzen? Oder ist es besser, dem gar nichts entgegenzusetzen, sondern zu sagen, wir ignorieren das einfach? Das ist auch, also fast wöchentlich irgendwie eine Diskussion bei uns. Was ist der bessere Umgang? Und oft würde man ja sagen, komm, wir setzen das jetzt einfach aus. Das tun wir auch regelmäßig. Also wir haben ja gar nicht so eine hohe Betriebstemperatur. Und manchmal denke ich aber, dass wenn du alle, die sich da anschreien, also Twitter ist wirklich, ich bin da ja immer noch, wenn alle sich da anschreien, also ja, ich finde es auch oft gut, sich da dann einfach zurückzuziehen und einfach nicht auch noch da rein zu krakeln. Man ist ja so versucht, zumindest alle anzuschreien, die Köpfe aneinander zu schlagen, sagen, jetzt haltet ihr alle mal die Klappe. Wenn man aber einfach selber die Klappe hält und all diese, ich sag mal eher moderaten Stimmen, die mit so Grautönen in so eine Debatte kommen, wenn die alle verstummen, haben wir auch ein Problem.
Welches?
Na, dass man das Gefühl hat, dass es nur Leute gibt, die sich anschreien.
Ja, aber dazu ist Twitter doch da. Also wenn nur weil die auf Twitter verstummen, diese Stimmen, sind die ja nicht weg, sondern die äußern sich vielleicht woanders.
Ja.
Und da kann ich sie ja dann auch wieder wahrnehmen, aber ohne das Krakele.
Ja, aber ich glaube, dass es trotzdem, vielleicht sage ich das jetzt wieder als jemand, der auch noch zu viel auf dieser Plattform ist, aber dass es die Wahrnehmung von so einer Debatte halt auch verschiebt. Ein Beispiel Gendern. Meine subjektive, ich sag jetzt mal Unterstellung ist, ich glaube, dass die meisten Leute entweder ein bisschen dafür sind oder ein bisschen genervt davon oder das wichtig finden oder unnötig oder so, dass aber ein ganz großer Bereich der Menschen in so einem Bereich ist von, finde ich gut, finde ich doof, aber müsste ich mir jetzt nicht die Köpfe drüber einschlagen.
Ja, genau. Ist eigentlich egal. Macht doch, was ihr wollt. So,
ja. Es ist schon ein Thema, was Leute auch emotional mitnimmt, aber jetzt einfach mal so behauptet. Die nimmst du aber natürlich irgendwie nicht wahr. Du hast das Gefühl, dass es, wenn du dich zu viel in diesen sozialen Medien bewegst, die aber natürlich auch ein guter Blick sind in das, was die Menschen, die Bevölkerung denkt. Also da hast du halt das Gefühl, es gibt nur fanatische Leute, die dir irgendwie den Kopf einschlagen, wenn du nicht das Gender-Sternchen an die richtige Stelle setzt oder umgekehrt, wenn du es überhaupt irgendwie wagst, es in die Hand zu nehmen.
Ja, aber das ist ja nicht die Bevölkerung, sondern das ist halt der laute Teil der Bevölkerung, hüben die drüben.
Ja,
Und da aber bin ich dann wieder bei der Idee zu sagen, ja, wir messen dem ganzen Ding jetzt einfach nicht mehr die Bedeutung bei, die wir ihm 10 Jahre lang beigemessen haben, sondern sagen einfach, okay, der auf dem Spielplatz ist wieder Krach, ja, aber in der Schule wird was gelernt oder so. Also das ist, ja.
Ja, also richtig, und trotzdem siehst du natürlich, das reicht nicht, um jemanden wie Frau Föderl-Schmidt davor zu bewahren, dass sie dass ihr unfassbar zugesetzt wird. Und ich bin sicher, dass das in ihrem Leben auch über dieses, also für sie wäre das nicht damit getan gewesen, Twitter auszumachen. Also das war eine solche Welle von Hass. Ich bin sicher, dass das massiv sie einfach persönlich erreicht hat. Also diese Wirkung dürfen wir halt auch nicht vergessen, dass auch das alleine gelingt, selbst wenn alle seriösen Medien sagen, naja, wir machen da jetzt nicht gleich mal eine große Skandalgeschichte raus.
Stefan Niggemeier, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien, und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.